HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich heiße Karin Röder und heute ist die Schriftstellerin Ursula Krechel zu Gast. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Ich danke dich.
Ihr aktueller Roman heißt Geisterbahn und er hat in der Tat was mit Kirmes zu tun, insofern, dass die Protagonisten als Schausteller ihr Geld verdienen. Doch eigentlich geht es in ihrem Roman um dahinter oder darunter liegendes Unrecht, um Grausamkeiten, um die Verfolgung, die Sintis in der Nazizeit und danach erfahren mussten. Schließlich sind ja auch viele in den Vernichtungslagern ermordet worden und haben an Leib und Seele Schaden davon getragen, wenn sie das KZ überlebt haben, wie ein Teil der Familie Dorn. In ihren ersten Romanen, Frau Krechel, Shanghai fern von Wo und Landgericht, da beschreiben sie das Schicksal von jüdischen Exilanten im Exil und auch, wie es danach mit ihnen weitergeht, wenn sie nach Deutschland zurückgekehrt sind. Und in diesem Roman Geisterbahn stellen sie eine Sinti-Familie in den Vordergrund. Warum?
Ich stelle eine Sinti-Familie in den Vordergrund, weil es eine Gruppe betrifft, die ebenso viel Leid erfahren hat. 500.000 Sinti und Roma sind ermordet worden. Sie stehen immer im Schatten anderer Opfergruppen. Es gibt auch im Buch eine ganz kleine Emigration mit großen Folgen. Der älteste Sohn dieser Sinti-Familie emigriert von Trier nach Luxemburg. Das ist eine kleine Strecke, die man also in kürzester Zeit bewältigen kann. Aber gleichzeitig hat sie riesige Auswirkungen für diesen jungen Mann. Mir war es wichtig, die Sinti-Familie in eine Art von Panorama zu stellen. Also kein Roman einer Familie zu schreiben, sondern die Auswirkungen ihres Außenseitertums, eigentlich ihrer Integration, aber es ist auch zum Außenseiter gemacht werdens, in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen sind andere Menschen, Mitläufer, sozusagen normale Leute, auch eine Kommunistenfamilie spielen im Buch eine große Rolle.
Ja, und was es mit dem ältesten Sohn der Familie Dorn, so heißt diese Familie, auf sich hat, darüber sprechen wir gleich noch. Josef heißt er. 638 Seiten umfasst der Roman und es sind rund 100 Jahre deutsche Geschichte, die Sie da akribisch recherchiert haben. Ganz am Anfang kommt eine Episode, also die Geschichte spielt in Trier und Alfons Dorn und sein Schwager, die fahren nach Berlin zu einer Verkaufsmesse, denn Alfons Dorn will sein Geschäft erweitern, er will nicht mehr nur ein Karussell betreiben, er will mehr draus machen. Er will das Geschäft ausbauen. Und in Berlin sehen sie das erste Mal einen Autoscooter, sind ganz begeistert und wollen auf der Verkaufsmesse von einem Händler den Autoscooter abkaufen, wollen bar bezahlen. Und der sagt, ich verkaufe nicht an Zigeuner. Das fängt ja schon gut an. Beziehungsweise nicht gut an.
Es fängt gut an. Das Buch beginnt eigentlich mit einer schönen Idylle. Die Familie ist glücklich untereinander, sie haben viele Kinder. Ja, eine Art von Schönheit des intimen Lebens, auch der Sexualität, aus der natürlich viele Kinder entstanden sind, spielt eine Rolle. Und es kommen so langsam Repressionen in das Buch hinein. Die Reise nach Berlin oder eben die Verkaufsmesse spielt im Frühsommer 1936. Die Nazis wollten die Straßen in Berlin, die Öffentlichkeit in Anführungszeichen sauber haben. Das heißt, das ist historisch verbürgt. Sehr, sehr viele Sinti und Roma sind von der Straße weg verhaftet worden und in ein Lager gesperrt worden. Dieses Lager in Machzahn, was heute eben doch ein sozialer Brennpunkt geworden ist, dieses Lager ist historisch verbürgt. Ja, es ist eine erste Deportation und es ist quasi ein Aufschein der viel späteren Repression und Deportation. Den beiden gelingt es, weil ich sie Buch natürlich weiter brauchen muss, gelingt es zu fliehen und wieder zurück nach Trier zu gehen.
Diese Repressalien geschehen allerdings ganz subtil noch zu dieser Zeit, gerade auch in Berlin, denn die Olympischen Spiele sollen ja in Berlin stattfinden und da wollen die Nazis natürlich nicht gleich so eine Stimmung in die Welt.
Ja, es waren viele Ausländer natürlich in der Stadt und das heißt, die Vorstellung war natürlich, ein ideales, gut funktionierendes Deutschland vorzuzeigen, dass es natürlich auch farbige Läufer und Boxer und was immer in der Stadt gab. Das wurde einfach akzeptiert oder notwendigerweise akzeptiert. Aber die Rassengesetze waren ja schon 35. alles, was irritierend wären sollte, musste verschwinden.
Also, die Dorns hatten Glück. Alfons Dorn und sein Schwager, sie kamen unbeschadet aus Berlin zurück, sind wieder nach Trier gegangen, haben dort auch erzählt, was sie erlebt haben, zum Beispiel, dass man auch mit Musik Geld verdienen kann, dass die Leute einem Geld zustecken, wenn man gut spielen kann. Und Alfons spielte Geige.
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen.
Ist eben Schausteller. Also ja. die Idee, das Ganze, dass sie auch traurige und extrem verstörende Elemente hat, wollte ich in eine Art von Situation bringen, die natürlich eine Glückssituation ist. Und die Kinder spielen eine große Rolle. Und für die Kinder, auch für mich, war natürlich der Jahrmarkt eine große, große Sache. Alles dreht sich, alles ist aus den Fugen im Grunde genommen. Und die Schönheit und das immer Wiederkehrende, dass man sich darauf freuen kann. Und natürlich, dass sich die verschiedenen sozialen Schichten mischen, dass auch die Erwachsenen, die Eltern der Kinder, von denen ich gesprochen habe, sich natürlich auf dem Jahrmarkt auch treffen. Insofern ist es also eine Art von Zentralort des Geschehens. Und die Geisterbahn hat natürlich im übertragenen Sinne auch noch eine Rolle gespielt. Es wird hell und dunkel, es geht sehr schnell, es ist überraschend immer. Und ich beschreibe eigentlich die frühe Bundesrepublik, es geht ja bis heute im Grunde genommen das Buch, als eine Art von dunkel und hell und einer untergründigen Angst natürlich auch für diejenigen, die Repressalien unterworfen sind.
Ja, das Buch geht bis heute und wird auch aus der heutigen Sicht rückblickend erzählt. Sie bauen einen weiteren Protagonisten ein, das ist nämlich der Erzähler Bernhard, ja, ein Grundschullehrer. Und der schreibt zumindest schon auf dem Computer, also sehr aktuell.
Ja, Bernhard ist am Anfang ein schüchternes Kind, was sich nur langsam einbringt in das Buch. Aber als Lehrer an der Pensionsgrenze schreibt er. Das ist ja auch ganz,
nicht ungewöhnlich,
ganz vernünftig. Und es entwickelt sich erst langsam, dass er ja wirklich gut schreibt. Und ich helfe ihm ja gut zu schreiben. Ja. Und er ist ein asthmatisches Kind zunächst. Er ist ein Teil dieser Kindergruppe, die eine große Rolle spielt, einer Schulklasse. Auch die jüngste Tochter von Dorns ist in dieser Schulklasse. Und er ist der Sohn eines Polizisten. Und dieser Polizist ist eine durchgängige Gestalt. Er ist möglicherweise an diesem oder jenem Verbrechen, wahrscheinlich sogar, beteiligt. Aber ich wollte diese Täterperspektive nicht zu groß werden lassen, sondern das Unheimliche eigentlich, dass auch der Erzähler nicht genau weiß, woran war er denn beteiligt. Und so dass eben die Repressalien des autoritären Vaters den Sohn drücken, aber in einer Art von Unklarheit halten. Auch deswegen ist Bernhard vielleicht ein Asthmatiker. Die Kinderkrankheit löst sich später auf und später wird er ein aktiver Mensch. Er greift ein ins Geschehen. Er verliebt sich auch spät oder er war schon früher in eine Schulkameradin verliebt. Und daraus wird am Ende eine Art von Liebesgeschichte, über die ich jetzt gar nicht sagen möchte. Ja, aber er ist so ruhig, dass im Grunde genommen seine Art von Eifersucht, der Blick auf die Mädchen, auf seine Schulkameradin, doch etwas sehr Wichtiges ist. Und von denen erzählt er natürlich.
Und Ursula Krechel erzählt bei Doppelkopf in HR2 Kultur gerade von ihrem aktuellen Roman Geisterbahn. Bernhard, bei dem waren Sie gerade stehen geblieben, Sohn eines Polizisten. Und Sie sagten, Frau Krechel, Sie wollten das gar nicht so genau schildern, was möglicherweise dieser Polizist auf dem Kerbholz hat. Und dennoch merkt man, dass da einiges gewesen sein muss. Denn wenn Bernhard von meinem Vater erzählt, also seinem Vater, dann schreiben Sie das immer in Großbuchstaben.
Ja.
Also mein Vater, ja, meinem Vater. Dadurch ist mir sofort klar gewesen, also da war einiges im Busch.
Es ist eine Zentralgestalt im Hintergrund, aber meine Überlegung war, oder die hat sich dann eben bewahrheitet während des Schreibens, eine Täterfigur wird so wichtig in einem Erzählkontext, dass sie die Opfer förmlich erdrückt. Das Böse wirft einen großen Schatten und ich wollte natürlich nicht, dass auf meine Erzählfiguren per se ein großer Schatten geworfen wird, sodass ich einfach den möglichen Täter oder einen der möglichen Täter, der vielleicht in Majdanek dabei war, der vielleicht die Fingerabdrücke bei den ersten polizeilichen Untersuchungen der Sinti hatte, der die jungen Kommunisten ganz sicher verprügelt hat, dass diese Art von ja Dauertäterschaft also nicht einen großen Schatten wirft. Mir war es lieber einfach, es bleibt als eine Dunkelheit, also sozusagen das Dunkle der Geisterbahn im Hintergrund.
Ja, es ist raffiniert, dass Sie die Figur des Polizisten gewählt haben, denn der kann sich ja auch später, was er ja auch tun wird, immer wieder darauf berufen, er habe ja seine Pflicht getan.
Ja, natürlich.
Und das ist ja auch das Problem, mit dem die 68er-Generation ja dann auch die Auseinandersetzungen hatte mit ihren Vätern, die ja auch als Soldaten oft nur ihre Pflicht getan haben. Ursula Krechel, Sie führen noch mehr Protagonisten ein, also einerseits den Vater, mein Vater, von Bernhard, dem Erzähler, dann Grit, eine reiche Hotelerbin, deren nicht-eheliche Tochter Iris, der Kommunist Willi Torgau, Aurelia, die in Ost-Berlin Journalistin werden will, der überangepasste Dr. Neumeister, der erst bei der Caritas arbeitet, später Psychiater wird, und seine Tochter Cecilie, die nach New York abhaut,
ja, Filme kann man ja wird, schon sagen. Ja, flüchtet, im Grunde genommen flüchtet, ja.
Also diese Figuren vermitteln ja auch stellvertretend das gesellschaftliche Klima, was während und nach dem Krieg in Deutschland herrschte.
Ja. Ich möchte besonders vielleicht von den Kommunisten erzählen. Aurelia Torgau ist eine historische Gestalt, überhaupt die Geschwister Torgau, die aus einer Eisenbahnerfamilie kommen. Eisenbahner sind per se Internationalisten, sie können sich bewegen. Es steht natürlich im Raum auch die Deportation, was wissen Sie davon? Aber als ich mich mit meiner Heimatstadt Trier beschäftigte, suchte ich eigentlich nach Menschen im Widerstand. Und ich vermutete, dass ich eine Nonne oder Priester finden würde, über die ich erzählen könnte, wollte. Was ich aber gefunden habe, oder wen ich gefunden habe, besser gesagt, sind junge Arbeiter. Junge Arbeiter, die im kommunistischen Jugendverband waren, denen von Anfang an klar war, was es bedeutet, wenn die Nazis an die Macht kommen und die mit härtesten Sanktionen bestraft worden sind. Aurelia Torgau wird nach Auschwitz deportiert, sie arbeitet in der Krankenbaracke und kriegt natürlich da furchtbare Dinge mit. Sie leidet später, als sie schwer tuberkulös zurückkommt. Sie leidet darunter, was sie vielleicht hätte verhindern können. Und natürlich hätte sie gar nichts verhindern können. Sie versucht später, aufgelöst durch ihre Krankheit und durch vielen Schmerzmittel, sie versucht, als sie merkt, der Auschwitz-Prozess in Frankfurt wird vorbereitet, sie möchte so gerne Zeugin sein. Zeugin heißt eben zu berichten. Und man macht ihr klar, sie müsste Namen und Adressen wissen und sie müsste genau wissen, wer was wem getan hat. Das kann sie natürlich nach so langer Zeit nicht. Und das ist verbürgt. Aurelia Torgau, die natürlich dann später einen anderen Namen hat, Aurelia Wald heißt sie dann, lebt in Hannover, stirbt, bevor der Auschwitz-Prozess beginnt. Mhm. Und diese wirklich tragische Gestalt, ich wollte ihr ein Denkmal errichten. Und eines der Kinder in dieser Klasse ist eben ihre Nichte, die ebenfalls als Erinnerung an diese Tante den Namen, denselben Namen hat. Und dieses Kind wird natürlich in dieser katholischen, konservativen Stadt wie eine Aussätzige behandelt.
Ja, und das ist auch etwas, dem Sie auf den Grund gehen, das katholisch-konservative in Trier, da, wo Sie geboren sind, Ihre Heimatstadt, sagen Sie.
Ja.
Heute leben Sie seit vielen Jahren in Berlin.
Ja.
Wir erfahren viel über soziale Schicksale und über dubiose Methoden der sogenannten Entnazifizierung. Und dabei spielte die katholische Kirche oder sagen wir doch auch Mitglieder der katholischen Kirche, auch Bischöfe, eine Rolle.
Ja, es war relativ üblich, dass jemand, der belastet war, zum Pfarrer seines Heimatortes ging und natürlich auf seine Geschichte, die Familiengeschichte rekurrierte und dass der Pfarrer bestätigte, dass er ein ganz ordentlicher Christ war und nichts mit irgendwas zu tun hatte. Das andere ist, dass eben die katholische Kirche sich immens darum bemüht hat, die doch nach dem Krieg mal in Lager gesperrten NSDAP-Mitglieder oder eben Funktionäre des Systems doch zu betreuen, weil es doch unmenschlich wäre, dass die Alliierten sie einsperren. Das heißt, sie haben viel Mühe darauf gerichtet, Erbarmen mit diesen Menschen zu üben, während sie bekanntermaßen für die wahrhaft Geschädigten nichts getan haben. Mhm. Okay. Es gibt noch einen Moment, über das ich gerne sprechen werde. Das ist nicht erfunden von mir. Viele Kursiven im Buch sind offenkundig Zitate. Willi Torgau, der junge Kommunist, wird nach 45 gebeten, in der Spruchkammer, also in Vorformen der Entnazifizierung zu arbeiten. Er macht das sehr ungern. Und zwar muss er Lehrer entnazifizieren. Ja. Und ich habe im Landesarchiv Rheinland-Pfalz sitzend viele dieser Akten auf dem Tisch gehabt. Und die Stereotypen, mit denen die Lehrer geantwortet haben, warum sie in der NSDAP waren, warum sie dieses getan haben oder an diesem überhaupt keinen Anteil gehabt haben, weil eine Frau war Handarbeitslehrerin und das war natürlich vollkommen ausgeschlossen, dass ihren Handarbeitsunterricht ideologische Dinge hineinkam. Eine hat ein Haus gebaut und brauchte natürlich irgendwelche Absicherungen. Die Erklärungen der Lehrer, die im Buch vielleicht 3-4 Seiten ausmachen, waren für mich so schrecklich. Es sind ja doch Leute, von denen man annimmt, sie hätten über irgendetwas nachgedacht. Und was sie dann im Nachhinein dann alle tun wollten, waren Kinder im christlichen Geiste erziehen. Ja. Also sozusagen das eine System durch ein anderes formal geschlossenes zu ersetzen, dass Kinder vielleicht auch freie Menschen oder denken lernen sollten oder denken, was ihnen richtig erscheint, das stand gar nicht zur Debatte.
Also das Denken war immer, Kinder müssen erzogen werden oder irgendwie, sie müssen irgendwie geformt werden.
Ja, das macht ja auch Herr Dr. Neumeister, der eben Erziehungsberatung betreibt. Das heißt, Kinder sind eben Wachs in den Händen. Kinder müssen erzogen werden, Kinder müssen in Richtungen erzogen werden, dass das Kind selber zieht, sage ich mal jetzt bildlich gesprochen, dass das Kind ja von Anfang an ein doch individuelles Wesen ist, das spielt gar keine Rolle. Aber das Glück, solche Akten auf den Tisch zu bekommen oder sie bestellen zu können, auch die Personalakte von Neumeister, das ist etwas, was natürlich das Buch 2018 möglich gemacht hat, was es 30 Jahre früher weniger reich oder weniger umfassend gemacht hätte.
Dazu gehört allerdings nicht nur Glück, Ursula Krechel, sondern auch ganz, ganz viel akribische Recherchen. Und ich nehme an, das Landesarchiv Rheinland-Pfalz war nicht das einzige Archiv,
nein,
in dem Sie
nicht
über Jahre natürlich gesessen haben und Akten gelesen haben. Ja. Wie sind Sie vorgegangen bei der Recherche für
Man muss sich das nicht so vorstellen, als würde ich jahrelang graumäusig in Archiven sitzen.
So wirken Sie nicht.
Und mir die Finger wund schreiben. Ich habe eine vage Vorstellung, was ich als nächstes machen möchte, wofür ich mich interessiere, ob das jetzt essayistisch ist oder vielleicht mal in einen Roman eingeht. Wenn ich eine Lesereise mache, bleibe ich manchmal einen Tag länger und gehe irgendwo hin. Zum Beispiel, ich bin sehr früh zum Zentralrat Deutscher Sinti und Roma nach Heidelberg gegangen, habe mir die sehr berührende Dauerausstellung angesehen, habe ungefähr erzählt, was mich interessiert. Ein sehr liebenswürdiger Mitarbeiter gab mir eine große Bibliografie in die Hand. Davon habe ich einiges gelesen, nicht alles gelesen, Exzerpte gemacht. Ich glaube, das war schon 2009. Es war mir vollkommen unklar, ob jemals etwas daraus würde. Und so habe ich manchmal so verschiedene Dinge, die mich interessieren, von denen ich gar nicht weiß, wohin sie gehen. Aber die Neigung oder der Wunsch, doch in meinem nicht mehr ganz zarten Alter doch über Kindheitsdinge oder eben die Bedrückung einfach auch, die auch über meiner Kindheit hing, der Mehltau, den mal genauer anzusehen. Und deswegen musste das Buch natürlich auch in meiner Heimatstadt angesiedelt werden.
Und über diesen Mehltau reden wir in der nächsten Runde weiter. Ursula Krechel, damit kommen wir zu Ihrem Musikwunsch für Doppelkopf von einem Akkordeonisten und der heißt Dino Saluzzi, Titel Responsorium. Und ich habe mir die Musik vorweg angehört, sie klingt sehr sehnsuchtsvoll, sehr weit weg. Was hat das mit Ihnen zu tun, Frau Krechel?
Ich schreibe ja diese dicken Romane nicht aus der Position des Hineinschlüpfens in diese Figuren, was ich vollkommen unangemessen fände, Identifikation. Ich bin später geboren, ich habe die Übersicht über diese vielen Akten, wie Sie gesagt haben. Ich möchte eine Art von Distanz schaffen, in die der Leser natürlich hineinstoßen kann mit seiner Emotion. Das heißt, sag es mal ganz banal, ich habe einen Kitschvorbehalt, so sage ich mal, weil diese Stoffe, wenn ich sie emotional herüberbringen würde, doch vereinnahmend wären. Ich würde diese Menschen vereinnahmen und das möchte ich keinesfalls, sodass eben die Distanz des Erzählens, dass das Geschehen so wirkt, als würde es sich selbst erklären, natürlich arbeite ich daran viel, das ist mir sehr wichtig. Und Responsorium heißt natürlich auch, da gibt es eine Antwort von Respondere, eine Antwort auf etwas, was unklar ist. Und das ist die Sehnsucht natürlich.
Saluzzi, Responsorium. Und gewünscht hat sich diese Musik Ursula Krechel. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sehnsüchtig und gleichzeitig distanziert. Deswegen haben sie raffinierterweise in ihren Roman Geisterbahn den Erzähler Bernhard eingebaut, der ja genau das leisten kann. Er erzählt über eine Zeit, die er als Kind noch erlebt hat, und maßt sich aber gleichzeitig nicht an, sich in die Figuren hineinzuversetzen. Und dennoch wirkt es auf eine eigenartige Weise empathisch, was ich
schreibe. Ja, natürlich. Natürlich. Ohne Empathie könnte ich überhaupt nicht 6 Jahre mit diesen Stoffen umgehen. Seien es die Immigranten in Shanghai, sei es der Richter, der gegen die Wände läuft in der frühen Bundesrepublik, und seien es diese Menschen, ich lebe ja förmlich mit ihnen und man kann doch wahrscheinlich nicht mit Menschen so lange Zeit verbringen, zu denen man eine innere Distanz hat. Das heißt, da brauche ich natürlich viel, viel Nähe zu den Figuren.
Ursula Krechel, promovierte Theaterwissenschaftlerin, und Sie sind auf dem Gebiet der literarischen Veröffentlichungen, Frau Krechel, so vielseitig, dass die Bezeichnung Schriftstellerin fast zu allgemein wäre. Theaterstücke, Hörspiele haben Sie verfasst, Gedichte, Essays, Romane, wie der aktuelle Geisterbahn. Und Sie nennen sich selbst eine chronische Spurwechslerin. Warum?
Ja, ich will sehr vieles. Und ich erhole mich manchmal von der einen Form, indem ich in eine andere Form gehe oder eben was möglicherweise, was ich am Anfang gesagt habe, was ich so ins Anführungszeichen erforsche oder vielleicht auch nebenbei recherchiere, wird später etwas, von dem ich vorher noch gar nichts wusste.
Also das heißt, vielleicht Jahre später ist dieses Material wieder der Ausgangspunkt oder die Vorlage für...
Ja, so ist es. Also bis etwas so festgefügt ist, dass es für mich sich lohnt, davon zu schreiben oder dass es mir Freude macht zu schreiben, vergeht meistens sehr viel Zeit. Und ich weiß dann auch manchmal nicht, was mich umtreibt. Hier hat sich der Stoff sehr lange vorbereitet. Der Roman Landgericht ist aus dem Shanghai-Material hervorgegangen. Also manchmal geben sich Dinge die Hand. Aus einem Gedicht wird eine Serie von Gedichten, etwas, was ich als Essay konzipiert hatte, wird dann aus bestimmten Dingen doch keiner, aber bestimmte Sätze, die ich gelesen habe, dringen doch vielleicht in Gedichte oder wo immer hin. Das heißt, die Offenheit, die mich zuerst gequält hat, hat sich à la longue doch als eine Erleichterung des Schreibens herausgestellt. Ich mache etwas, was ich mit 30 erfunden habe, mein Leben lang weiter. Man denkt ja immer, Schriftsteller hätten Angst vor weißen Blättern. Ich kann sagen, ja, natürlich habe ich weiße Blätter, aber in meinem psychischen Befinden gibt es keine weißen Blätter. Es gibt immer schon etwas Vorhandenes. Und ich gehe dann manchmal so in meinem Kopf oder in meinen Blättern, in meinen beschriebenen Blättern hin und her und schaue, ob etwas sich entwickelt hat, ob mich jetzt etwas interessiert. Und stelle fest, ja, hier ist eine Kraft drin, hier ist etwas, was weiter will, was eine eigene Intention hat. Und das hat sich als sehr gut erwiesen. Und so habe ich eigentlich auch nie Angst gehabt, es ginge nicht weiter.
Ja, Sie hatten eben ja auch kurz angedeutet, da habe ich was gelesen. Inwiefern, Frau Krechel, spielt für Sie als Schriftstellerin eine Rolle bei dem, was Sie schreiben, was Sie wiederum zuvor gelesen haben?
Eine große Rolle, eine ganz große Rolle. Für mich ist Lesen und Schreiben auch ein Reißverschlussprinzip. Und mein Schreiben ist auch unterfüttert mit Glücksmomenten beim Lesen. Und natürlich setzen diese Bücher sehr viel auch trockene, zeitgeschichtliche Lektüre voraus. Ja. Wobei ich aber häufig auch gar nicht die Bücher von A bis Z natürlich lese, sondern häufig in die Fußnoten gehe. Und die Fußnoten sind ja meistens Hinweise auf die Quellen.
Und diese Originalquellen sind dann bei Ursula Krechel, der chronischen Spurwechslerin, wie sie sich selbst nennt, oft auch die Vorlage beim chronischen Spurenwechsel im Roman selbst. Denn da haben sie ja auch oft mehrere Ebenen, mehrere Erzählstränge oder im aktuellen Roman Geisterbahn mehrere Protagonisten, die sie so nach und nach einführen und die dann alle wiederum ihre eigene Geschichte mitbringen, die für das Gesamte auch wichtig ist. Und so.
Es betrifft nicht nur den Stoff. Was mir wichtig ist, dass Sprachschichten aufeinander prallen, dass es eine Erzählerstimme gibt in diesem Fall, dass die Erzählerstimme sich etwas verliert, dass zweifellos die Autorin da auch das Ruder übernimmt und dass dagegen harte amtliche Texte geschnitten sind, viel Werbung, Jahrmarktswerbung, sehr, sehr lustige Sachen sind da drin auch.
Sie haben auch Schaustellerliteratur gelesen.
Ja, natürlich habe ich Schausteller. Ja, das hat mir große Freude gemacht. ich habe mich beim Schaustellerverband angemeldet und durfte ihre Zeitschrift Der Komet lesen. Und es war mir eine Freude, bei diesem Verband zu sitzen, dass ich tagelang ihre Zeitschrift lesen wollte und exzipierte. Also die verschiedenen Möglichkeiten, mit informativer Sprache, mit einer poetischen Sprache umzugehen. Meine Personen sprechen ja kaum. Es gibt ganz wenig Dialoge darin. Ich muss sie als Autorin beobachten. In allen drei Romanen wird sehr wenig gesprochen. Das heißt, die Kraft muss für mich daraus kommen, dass die Personen in Situationen gestellt werden und dass ihre Verfassung sich nicht durch Selbstäußerung darstellt, sondern durch ihre Beobachtung, ihre Empfindlichkeit, die für mich einfach in Reaktionen oder in Zusammenballungen untereinander eine Rolle spielen.
Dennoch kann man ahnen, wer was zu wem gesagt hat, geantwortet hat, obwohl sie niemals kein einziges Mal in dem Buch Geisterbahn irgendeinen Satz in Anführungsstriche setzen.
Ja.
Allerdings das, was sie aus Akten entnommen haben, wortwörtlich, das wird dann schon durch Schrägschreibung gekennzeichnet. Ja. Ursula Krechel, 1947 in Trier geboren und aufgewachsen, als Tochter eines Psychologen. Wie war das für Sie als Kind, als Teenager? Fluch oder Segen?
Es war keine glückliche Situation, selbstverständlich. Ich war zum Teil auch eine Patientin meines Vaters, was natürlich einen großen Konflikt macht. Es war damals eine Psychologie des Wägens, des Messens, des Geradebiegens natürlich auch. Das heißt, die Empathie mit dem Kind, die vielleicht heute im Vordergrund stehen würde, in diesen Berufen war in meinen Augen sehr wenig vorhanden. Hinzu war das leidende Kind, ob es jetzt Bettnässer war, ob es gestottert hat, ob es geklaut hat oder was immer, natürlich auch ein stigmatisiertes Kind.
Und immer ein Problemkind.
Ein Problemkind natürlich, ja. Und dass das Problemkind möglicherweise besondere Zuwendung braucht, damit die Probleme möglicherweise kleiner werden, stand nicht so im Vordergrund, sondern einfach das Kind so hin und her zu biegen, dass es in diese Situation passt. Der Erzähler Bernhard, ich beschäftige mich ausführlich mit ihm als einem kleinen Patienten, darf mit einem, man nennt es Xenokasten in der Kinderpsychologie, das ist ein großer Kasten mit wunderschönem Spielzeug, mit Puppen, mit Tieren und so weiter. Da bauen die Kinder, werden sie aufgefordert, Szenen zu bauen und wird natürlich genauestens ausgewertet. Und Bernhard baut etwas ganz Exotisches und Herr Neumeister gibt ihm die Vorstellung, wenn du diese Figur ein wenig weiter rückst, dann ist doch da eine Freiheit. Und das Kind merkt natürlich auch, dass darin auch viele Taschenspielertricks sind, die ihm in seinen realen Ängsten auch überhaupt nicht weiterhelfen.
Da kommt ja noch eine Ebene dazu, Frau Krechel. Sie sind ja Ihrem Geburtsdatum entsprechend ja auch ein Nachkriegskind. Mhm. Und wenn man damals von verhaltensgestörten oder sogenannten Problemkindern sprach, dann hat man ja überhaupt nicht bedacht, dass diese Kinder ja vielleicht auch die Schrecken ihrer Eltern austragen. Also dass das sogenannte schwarze Schaf in der Familie, das Kind, das die Probleme verursacht, im Grunde nur Symptomträger
natürlich
ist für die Schrecken der Vergangenheit.
Ja, natürlich. Das ist ja bei dem Erzähler Bernhard ganz, ganz deutlich. Das ist bei Cecilia, der Tochter von Herrn Neumeister, natürlich auch klar. Das ist ein Mädchen, was so gerne mit den Jahrmarktsleuten reisen würde. Ein tätowierter Mann fragt sie einmal, willst du mitfahren? Und dieses Kind hätte nichts lieber gehabt, als mit diesen etwas schrägen Leuten mitzureisen. Und es ist natürlich klar, das ist nur ein Spaß, den dieser junge Mann gemacht hat. Aber die Sehnsucht, sich zu entfernen, möglichst weit zu entfernen. Mhm. Cecilia wird eine Filmerin in New York und kommt zu einer Filmvorführung nach Trier zurück.
Weiter weg geht nicht.
Weiter weg geht eigentlich nicht. Es müsste dann Sibirien sein. Aber ich würde mal sagen, jetzt vom Buch abgesehen, es ist ja eine Belastung eigentlich. Viele in der Generation sind mit einem furchtbaren Misstrauen gegen alle Autoritäten aufgewachsen, so dass die anti-autoritäre Bewegung natürlich logischerweise aus dieser Generation entstanden ist. Auch als kleines Kind wusste ich, bevor ich gelebt habe, es muss etwas Furchtbares passiert
bleiben
sein.
Bleiben wir noch ein bisschen bei Ihnen, Frau Krechel, als kleines Kind. Und Sie sagten eben, Sie selbst sind zu Ihrem Vater in die Praxis geschickt worden. Sprich, Ihr Vater hat Sie nicht als Vater, sondern als Psychologe, kann man das so sagen, behandelt. Warum?
Ich war, wie man so sagt, eine Symptomträgerin.
Und wie hat sich das geäußert?
Ich war ein Kind, was unglaublich gestottert hat. Ein Kind, was nicht sprechen kann in der Schule, keine Gedichte aufsagen zum Beispiel, ist natürlich ein stigmatisiertes Kind. Was daraus natürlich erwachsen ist, ist die Freude am Schreiben logischerweise, die frühe Freude am Schreiben. Das Symptom hat sich dann eben, Sie hören es, von selbst gegeben, als ich merkte oder als ich mir klar machte, was für Berufe ich überhaupt nicht ergreifen könnte als eine gute Schülerin. Und dass es einfach in bestimmten Situationen ganz schrecklich wäre, ganz schrecklich, mich entblößen würde. Und nicht nur das Faktum, das nicht sprechen können, sondern auch die Verzweiflung. Nicht das sagen zu können, was ich eigentlich sagen wollte, war für mich so schrecklich, dass irgendwas in mir den Schalter herumlegen konnte und sie da, es ging.
Ja.
Und als ich dann eine Studentin im ersten Semester war, wo alle etwas eingeschüchtert sind in einem großen Raum, in einem Seminarraum mit so vielen Fremden, ich sprach da wie eine Neubekehrte. Und das hat mir natürlich selber Freude gemacht. Aber die Distanz, dass mein Schreiben, sie die Gedichte nie aus dem Gesprochenen kommen, was vielleicht ein realistischer Roman wäre oder was bei den klassischen Formulierern, ich habe jetzt was falsch gesagt, ich habe Formulierer gesagt, was aber auch ganz lustig ist, ich meinte natürlich Fabulierer. Der Fall ist, das ist für mich vermittelt. Und das ist für mich eine vermittelte Sprache. Also im Grunde genommen ist das, was ich jetzt rede, auch eine Kunstsprache, weil die Normalität, guten Tag und ich möchte im Laden gerne eine Puddingschnecke und dafür musste man 10 Pfennig ausgeben oder ein Vanilleeis, das waren für mich alles schwere Worte.
Verstehe, also Sie mussten auch dafür wiederum die Spur wechseln, um sich so schreibend auszudrücken.
Ja, das war aber eine Glücksspur, natürlich.
Ja. Wie war das denn in Ihrem Elternhaus? Sie sagen, Sie haben gestottert als Kind. War dieses Stottern ich psychologisiere jetzt auch, aber der Versuch des Kindes, etwas auszusprechen, was die Eltern verschwiegen haben?
Nein, das wäre zu weit gesagt.
Wurde geschwiegen in Ihrem Elternhaus?
In meinem Elternhaus.
Oder gesprochen?
Im Elternhaus wurde geschwiegen, und zwar sehr geschwiegen. Aber die Vorstellung des kleinen Kindes war, ich überhaupt wusste, was denn vorgefallen sein könnte, was Krieg gewesen war, war einfach, es muss so groß gewesen sein, es muss so überwältigend gewesen sein, dass ich eigentlich eine kleine Nummer bin und auch eine kleine Nummer bleibe. Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, ich bin nicht genügend. Ich genüge nicht den Wünschen meiner Eltern, ich genüge niemandem. Und das ist natürlich für ein Kind eine große Last.
Es war natürlich auch die Last dieser Generation überhaupt, Ende der 40er oder 50er Jahre Geborenen, ihren Eltern genügen zu müssen, sie zufriedenzustellen, sie glücklich zu machen, also total parentifiziert zu sein, würden die Psychologen sagen. Also quasi das Symptom einer ganzen Generation.
So ist es, so ist es. Was sich auf verschiedene Weise natürlich geäußert hat.
Was Sie auch immer wieder, auch Sie beschreiben. Also Sie haben gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber Sie wussten auch nicht, was es ist. Und in Ihrem Roman übertragen Sie das ein bisschen auf die Familie Dorn. Sie haben ja den Krieg überlebt. Einige von Ihnen haben das KZ überlebt. 5 Kinder, die im KZ umgekommen sind.
Die Überzahl der Kinder.
Die Dorns fühlen sich als niemand, als seien sie gar nicht da.
Sie wurden ignoriert, natürlich, sie sagen richtig, sie waren niemand. Oder das Mädchen Anchen wird in der Schule massiv diskriminiert. Aber ich fand es ganz erstaunlich, dass offenbar die Armut oder eben die Bedrückung bedeutete, dass etwas weitergegeben wurde, weil es ja weiter da war. Während möglicherweise in jüdischen Opferfamilien zum Teil die Beschämung, was einem angetan wurde und was man überlebt hat, so groß war, dass diese Beschämung, wie erniedrigt die Eltern gewesen sind, gar nicht ausgesprochen worden
ist. Obwohl Alfons Dorn das an einer Stelle auch mal sagt. Also er schämt sich zum Beispiel auch seine KZ-Nummer, die er auf dem Unterarm und als Kind auch auf dem Oberschenkel tätowiert bekommt.
Das ist für mich, als ich das mitbekam, dass die Kinder, die zu klein waren, dass auf ihrem Unterarm eine Nummer gepasst hätte, auf diese kleinen, kleinen Oberschenkel. Das war zum Beispiel eine Information, die für mich eigentlich unfassbar war.
Er versucht jedenfalls auch später als Erwachsener die Nummer zu verdecken. Er schämt sich oder er spricht mit sich selbst. Er fragt sich, muss ich mich denn schämen, im KZ gewesen zu sein?
Das andere Dilemma ist, Sinti und Roma sind vielfach oder meistens als Familie deportiert worden, im Gegensatz zu anderen Gruppen. Und das heißt, sie hatten auch das furchtbare Problem, das Leid ihrer Kinder und das Leid ihrer anderen Angehörigen zu sehen und ihre Kinder verhungern oder sterben zu sehen oder sie wurden ins Gas gebracht. Und das ist eben eine Art von Erschütterung, die zusätzlich kommt, weil die Familie war ja so wichtig.
Die auseinandergerissen wurden. Also Lucy Dorn hat 10 Kinder geboren. Eins ist tot geboren worden oder bei der Geburt gestorben. Und 5 sind im KZ umgekommen. Das ist ja die größte Katastrophe für jeden, eine Katastrophe, Kinder zu verlieren. Ein Kind ist nach dem Krieg noch geboren. 2 Kinder sind zwangssterilisiert worden, also Katharina und Josef. In dem Fall auch nicht mal auch die Aussicht, Leben weitergeben zu können. In ihrem Roman Geisterbahn kommt auch heraus, das was auch schon bei Shanghai fern von wo oder im Landgericht, dieses Nachkriegsdeutschland, dieser Zynismus, diese Scheinheiligkeit, diese Lamoyanz und Egozentrik. Viele Leute haben in erster Linie an sich gedacht.
Natürlich, ja, natürlich haben sie das. Ja, 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 sicher. An ihre eigenen Schäden, an ihr persönliches Erleben, dass es gar nicht vorstellbar war, dass anderes im ungleich größer gewesen ist. Meine Schwester und ich haben manchmal mit einer gewissen Bosheit oder eben auch einem Zynismus gesagt, unsere Mutter hat einen Regenschirm im Krieg verloren und das war das Einzige. Und wenn man das denkt, fühlt man sich als Kind und als junges Mädchen natürlich furchtbar böse. Klar hat sie mehr erlebt, Aber diese Ambivalenz, auch immer zornig zu sein, immer ein Misstrauen, habe ich eben schon gesagt, eine Barriere der Gemeinsamkeit zu sehen, geht auch in den Charakter hinein. Mhm. Und diese Bücher sind natürlich auch eine Art von Charakterumformung, selbstverständlich, auch der Schriftstellerin. Und die Erschütterung, dass es kaum Autoritäten gab, deshalb haben nicht alle Studenten bei Adorno studieren können oder bei Peter Sondi, diese Art von, wohin ich immer fasse ich in Watte, fasse in Schmutz oder ich muss so leben, dass ich überhaupt nichts anfasse, was genauso schädlich ist. Das habe ich sehr stark empfunden.
Also traue keinem über 30, hieß es damals. Und Sie haben ja das Misstrauen eben auch beschrieben, Frau Krechel, dass Sie gegenüber den Älteren, den Menschen, die Autoritäten hätten sein können, aber nicht waren. Mhm. Und deswegen nicht waren, weil Sie das Vertrauen eben nicht hatten. Ursula Krechel, für den Roman Landgericht sind Sie 2012 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Er spielt in Mainz aktuell. Geisterbahn spielt in ihrer ersten Heimat Trier und Region. Der Leser erfährt auch ganz viel über Trier. Es ist praktisch eine Chronik von Trier des 20. Jahrhunderts. Erfährt auch viel über Karl Marx, über Moselwein und über Luxemburg. Ist das auch ein Versuch gewesen, Frau Krechel, die eigenen Wurzeln in der Rückschau zu betrachten?
Ja, ich bin niemand, der irgendwie eine Vorstellung hatte, mal eine Autobiografie zu schreiben oder eben ein Roman mit einer mir ähnlichen Person in den Vordergrund zu stellen, weil ich auch dem Erinnerungsvermögen natürlich ebenso misstraue, was ich eben den Autoritäten gesagt habe. Meine Erinnerung ist ja gewisserweise auch eine Autorität. Ich nehme diese Stadt eigentlich als ein Pars pro Toto, aber gleichwohl war das Material, an das ich mich erinnerte, auch die Liebe zur Landschaft, die ja da auch gerade bei der ersten Deportation, bei der ersten Reise zum Vorschein kommt und die Sehnsucht nach dieser Landschaft natürlich, die ich auch manchmal habe, ist sehr wichtig geworden. Und durch diese Grenznähe ist diese Stadt natürlich auch nach Frankreich, nach Luxemburg geöffnet, eben auch eine sehr spezielle Stadt. Luxemburg wurde mit dem Überfall auf die Benelux-Länder ein Teil Deutschlands. Die anderen waren besetzte Länder. Es wurde ein Teil des Gau-Mosellands. Es war plötzlich verboten, Luxemburgisch und Französisch zu sprechen. Alle Namen mussten germanifiziert werden. Und diese Spezialgeschichte mal aufzuarbeiten, über eine kleine Immigration, war mir auch sehr wichtig.
Ja, ich glaube, das hat auch noch niemand vor Ihnen gemacht.
Nein, noch niemand.
Ursula Krechel, heutige Doppelkopfpartnerin in HR2 Kultur. Geisterbahn heißt Ihr aktueller Roman, Frau Krechel. Und das Wort Geisterbahn kommt auch tatsächlich mal vor im Roman, nämlich als die jüngste Tochter der Dorns, ihrer Hauptprotagonisten, plötzlich den Wunsch äußert, kein Karussell mehr haben zu wollen, sondern eine Geisterbahn. Aber ich glaube, mit Geisterbahn meinen Sie vielleicht auch die Geister, die im Kopf der Überlebenden, der KZ-Überlebenden, auch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg noch weiter aktiv sind, beziehungsweise die Geister der Nachkriegsgesellschaft, dieses gespenstische Schweigen, kann das sein?
Ja, natürlich. Es wird ja eben auch ausgedrückt, dass das Mädchen natürlich eine kleine, naive Idee hat. Und das klar ist, erstens, das ist viel zu groß, mit einer Geisterbahn kann ein kleiner Schausteller gar nicht reisen. Und zweitens, das, was Sie gesagt haben, dass die Geister der Vergangenheit natürlich in dieser Schaustellerfamilie unmittelbar virulent sind und gar nicht dran gedacht werden kann, auch symbolisch die Geister wiederzuholen und aus dem Dunkeln und Hellen hervorzuziehen. Und so habe ich es auch gemeint.
Am Wirtschaftswunder konnte auch Familie Dorn nicht zu Recht teilhaben.
Der Wunsch des Vaters von Alfons Dorn zu arbeiten, und zwar in seinem Beruf zu arbeiten, ist immens groß, weil er fühlt sich unnütz als jemand, der schwerst beschädigt auf die Ämter gehen muss und bitten und betteln muss. Und wieder, das heißt natürlich auch ein Unternehmer zu sein als Schausteller, wieder eine eigene Existenz zu haben, die ihn stolz macht, ist natürlich ganz wichtig.
Ist wichtig. Letztlich ist es aber ähnlich wie beim Landgericht. Richard Kornitzer kommt nicht mehr wirklich auf die Füße. Und auch Alfons und Lucy Dorn nicht. Lucy Dorn wird krank.
Josef stirbt sehr früh.
Josef arbeitet als Bäcker, einer der wenigen Sintis, die ein Handwerk erlernt haben. Sie hatten ja Berufsverbote und mussten sich als Korbflechter, Kesselflicker oder fliegende Händler durchschlagen oder als Schausteller. Und die jüngsten Kinder, Antchen und Ignaz, eröffnen ein Restaurant, aber die Ressentiments, die rassistischen Angriffe, die hören nicht auf. Ja. Irgendwann stehen SS-Runen im Restaurant oder das Restaurant wird zerschlagen oder... Es passieren merkwürdige Dinge in der heutigen Zeit und ja, man kann es ja auch überlegen. Also das Motto, holt die Wäsche rein, das damals galt, Sintis unterwegs waren, scheint offensichtlich immer noch.
Hier heißt es haut ab.
Haut da ab, geht dahin, wo ihr herkommt.
Ja, und zwar Leuten gegenüber, die ja immer in Deutschland waren, die ja deutsche Staatsbürger sind. Und diese Vorfälle sind von mir nicht erfunden worden, sondern sind quasi eine zweite Vertreibung und der Wunsch nach einer zweiten Vertreibung, zumal da eben die Polizei sich nicht übermäßig damit beschäftigt hat. Dieses ist passiert lange vor den NSU-Morden, dass klar war, was nicht sein darf, ist auch nicht.
Ja.
Und diese Parallelität der gegenwärtigen Gesellschaft, die denkt, das gibt's doch nicht mehr.
Ja.
Wir sind doch aufgeklärte Leute. Wir sind doch eine liberale Gesellschaft, in der doch viele, viele Menschen ihren Platz haben. Da stößt etwas hinein, was furchtbar ist und was in den letzten Monaten und Wochen auf schreckliche Weise nochmal kulminiert ist.
Ja, durch die Angriffe auf Flüchtlinge.
Ja.
Geister waren, Frau Krechel, ein bisschen beschreiben Sie die Löchrigkeit auch der Demokratie
natürlich.
In unserem Lande.
Ja,
und das
natürlich.
Ist letztlich die Geschichte von Entwurzelung und dauerhafter Heimatlosigkeit, weil die Sintis auch immer noch nicht wirklich dazugehören, genauso wie viele Flüchtlinge oder Einwanderer, und in ihrer Trauer und Traumatisierung unverstanden bleiben.
Ja. Bedenken Sie, in Berlin ist in der Nähe des Reichstags endlich ein kleines Denkmal errichtet worden für die 500.000. Es ist nicht größer als ein Dreifachgrabstein eigentlich, nicht?
Sehr schlicht.
Und es ist von einer Hecke umgeben. Eine Sintetzer sagte mir, wir sind mit dem Bus dahin gefahren zur Einweihung und dafür sind wir hingefahren, dafür. Das heißt, die Enttäuschung war groß und die Gesellschaft ist nicht sehr offen. Und ich meine, indem jetzt viele Roma vom Balkan kommen und weiterkommen, die ja EU-Bürger sind, die ja ein freies Recht haben, hier zu leben, dass das so massiv in Frage gestellt wird und die Kriminalisierung natürlich auch im Vordergrund steht, das müssen wir in unserer Gesellschaft weiter beobachten.
Ursula Krechel, vielen Dank für das Gespräch. Ihr aktuelles Buch heißt Geisterbahn, erschienen im Verlag Jung und Jung.